Was interessant ist, all diese neuen Publikationen aus der dieser politischen Elite sind sich einig, dass es einen relativ homogenen westlichen Block gibt. Also die Vorstellung von Konflikten innerhalb dieses westlichen Blocks kommt da nicht mehr vor, sondern dass es eigentlich eher zu einem Wir gegen die aufgemacht wird. Und das war eben nicht immer so. Wenn man sich daran zurückerinnert, waren die Verhältnisse zwischen USA und EU ja durchaus relativ konfliktbelastet. Das hängt viel damit zusammen, dass sich Anfang der 90er schlicht und ergreifend die Konstellationen verändert hatten. Also die NATO und das westliche Bündnis damit hat der gesamte Kalten Krieg im Prinzip damit funktioniert, dass die Europäische Union als Juniorpartner der USA fungiert hat. Anfang der 90er gab es dann eine offene Debatte innerhalb des westlichen Bündnisses. Kurz gesagt, die USA haben darauf gepocht, dass sie weiter Chef in der westlichen Ring bleiben, die EU wollte eine Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe. Das war so die Debatte da. Von einigen EU-Eliten wurde damals dieser Begriff der Konföderation des Westens geprägt. Also die Idee eines einheitlichen Blocks und damit einer Aufwärmung der EU. Dieses waren die USA lange, lange Jahre nicht bereit zuzugestehen. Was auch der Grund war, warum im Zuge der 90er die Konflikte zwischen den USA auf der einen Seite, Frankreich, Deutschland auf der anderen Seite immer weiter zugespitzt kam. Der erste Höhepunkt dieser Konflikte war 1999. Angriffskrieg gegen Jugoslawien, gleichzeitig aber die Entscheidung der Europäischen Union, eigenständige Militärkapazitäten aufzubauen, unabhängig von der NATO und damit der USA. Hintergrund war damals, dass die USA bei diesem Angriffskrieg schlicht und ergreifend keinerlei Rücksicht auf EU-Interessen genommen hat. Gar nichts, hat den Verlauf nicht zu erzählen. Darüber hat die Europäische Union gesagt, wir müssen Abhilfe schaffen. 1999 die Entscheidung, eigene EU-Truppen aufzubauen, die eben auch unabhängig von der NATO einsetzbar sein können und wie viele von euch wahrscheinlich wissen, auch zunehmend eingesetzt werden. Wir haben mittlerweile 27 Einsätze im Rahmen dieser europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehabt, also von den EU-Militär. Interessant ist, im Dezember 2008, kleine Randbemerkung, wurde eine EU-Wahlerklärung verabschiedet, wo beschlossen wurde, dass die EU ab 2012 in der Lage sein möchte, 19 Einsätze gleichzeitig zu machen. Das ist eine ganze Menge noch. Das zeigt, wie stark und wie schwer die EU versucht, sich auch als militärische und sicherheitspolitische Akteur stärker ins Spiel zu bringen. Die Konflikte zwischen EU und USA haben sich dann unter Bush und Krieg noch weiter verschärft, bis hin zu dem absoluten Höhepunkt Vorfeld Irak-Krise oder Irak-Krieg. Die Ablehnung von Chirac und Schröder seinerzeit des Irakkriegs war ja nicht pazifistisch bedingt, sondern es war tatsächlich ein Schutz vom Bug der USA, dass es so nicht weitergeht in diesen ganzen Alleingang. Das war der Hintergrund, warum Armstrong mal gesagt hat, jetzt ist aber endgültig mal Schluss. Ihr habt unsere Interessen zu respektieren, ihr habt uns auch zu integrieren. Meine These ist eben jetzt, dass diese Phase der Konflikte zwischen USA und EU mittlerweile sich wieder einebnen, dass es zu einer neuen Absprache kommen wird, dass diese Konföderation des Westens, die Europäische Union seit Jahrzehnten einfordert, dass die derzeit sich allmählich herauskristallisiert, eben weil USA und EU sich ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt sehen, die aus ihrer Sicht weitaus gravierender sind. Herausforderung 1 ist eben die dramatische Machtverschiebung im internationalen System. Weg vom Westen, vor allem zugunsten asiatischen Staaten, allen voran China. Diese Staaten stellen zunächst Herausforderungen des neoliberalen globalisierten Modells dar. Diese selber, Herausforderung 2, weist extreme Krisentendenzen auf, was, sagen wir mal, zur Systemadministration ist, erfordert, dass USA und die EU zunehmend eine gemeinsame Sache machen. Dritte Krisentendenz ist eben die offenen und immer noch deutlicher zutage tretenden Blockbildungstendenzen zwischen USA und EU auf der einen Seite und China und Russland, Stichwort Shanghai-Kooperationsorganisationen oder Vertragsorganisationen auf der anderen Seite. Diese Krisentendenzen werden meines Erachtens, das ist auch eine Prognose, dazu führen, dass es eine Art von transatlantischen New Deal gibt. Dafür ist Obama unter anderem gewählt worden, meines Erachtens. Das heißt, die USA werden anbieten auf der einen Seite Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe, die Aufwertung der Europäischen Union innerhalb des westlichen Bündnisses. Sie werden aber dafür einfordern, eine deutlich stärkere Beteiligung der Europäischen Union, allen voran Deutschland, an den Weltordnungskriegen. Also an den Kosten, Lasten etc., was es erfordert, die militärische, ökonomische Dominanz des Westens aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, die Debatte, die derzeit innerhalb des westlichen Bündnisses und um diese Krisenkonflikte von zentraler Bedeutung ist. Zum ersten Punkt, Erosion vor allem der US-Vorherrschaft erstmal. Was war das Projekt der Bush-Administration? Das wurde ja relativ offen gesagt. Das Projekt der Bush-Administration war Absicherung der US-amerikanischen Vorherrschaft gegen Russland, China und das ist ein entscheidender Punkt, gegen die Europäische Union. Die Europäische Union wurde in der Bush-Administration potenziell als Rivale und Gegner wahrgenommen. Mit offenen Spalten versuchen und so weiter und so fort. Dieses Projekt ist, das kann man glaube ich so sagen, grandios gegen die Wand gefahren. Der Versuch der USA, im Alleingang ihre Dominanz zu erhalten, ist gescheitert. Die USA sind politisch, wirtschaftlich und auch militärisch in einer desaströsen Lage und stehen sozusagen nach diesen 8 Jahren George W. Bush derzeit wirklich desolat da. Das Interessante ist, es wird inzwischen in den US-Eliten relativ offen auch so ausgesprochen. Es gibt einen absolut, wie ich finde, bahnbrechenden Report. Sämtliche US-Geheimdienste, also es gibt ja eine ganze Menge, mindestens 4 US-Geheimdienste, die bringen immer wieder gemeinsame Dokumente raus, was sozusagen ihre gemeinsame Lageeinschätzung ist. Und im November 2008 kam der Report Global Trends 2025 raus, also eine Zukunftsvision, wie die internationale Machttektonik aussieht im Jahr 2025. Der ist von dem her schon mal interessant zu lesen, weil er das erste Mal eigentlich offen einräumt, dass die USA ihre Vormachtstellung verlieren werden. Dass zumindest in dieser Unangefochtenheit, wie es in den 90er Jahren war, und wahrscheinlich sogar auch auf einem relativen Niveau, China vor allem, aber auch Russland in Abstrichen, sich nahezu auf gleicher Augenhöhe in absehbarer Zeit mit den USA bewegen werden. Auch hier denke ich, die Finanzkrise, das war ja erstellt wurde, dieser Report ja vorher, wird sich da massiv nochmal verschärfend auswirken. Morgan Stanley hat jetzt die Wachstumsrate für China rausgegeben, die Prognosen für 2009, 9% Wirtschaftswachstum, für 2010 10% Wirtschaftswachstum. Wenn wir das mit den westlichen Zahlen vergleichen, liegt es ja auch daran, dass sozusagen der ohnehin prognostizierte Trend da erheblich weitergeht. Ebenso Goldman Sachs hat die Prognose, seine Prognose überarbeitet, wann die BRICS-Staaten die G7 überholen, also BRIC, Brasilien, Russland, Indien, China, wann denen ihr zusammengenommenes Bruttosozialprodukt größer ist als das der jetzigen G7, also des klassischen Westens. 2027 kommen sie zu einem Ergebnis, dass plötzlich einen neuen Machtpunkt gibt, der sogar wirtschaftlich einflussreicher ist. Das Entscheidende ist, Global Trends 2025, also dieser CIA-Report, sagt nicht nur, es wird diese Machtverschiebung geben, sondern er sagt, mit diesen Machtverschiebungen wird eine enorme Zuspitzung von Konflikten von bis hin zu drohenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen oder mit den Staaten China und Russland einhergehen. Spannend ist, der Bundesnachrichtendienst hat im Februar 2009 eine Studie fertiggestellt, ebenfalls so wie sieht die Konstellation aus, wie ist die Machtkonstellation etc., die gegenwärtig Berichten zufolge bei sämtlichen deutschen Entscheidungsträgern zirkuliert. Ich habe versucht, die Studie zu kriegen, bekommt sie nicht. Es gibt aber eine ausführliche Beschreibung davon. Und diese BND-Studie ist wohl exakt auf demselben Trichter. Also sagt, Russland und China werden aufsteigen und die Konflikte dann zunehmen in diesen Staaten. Und plädiert interessanterweise dann in diesem Report, wird auch für ein enges Bündnis mit den USA in Reaktion auf diese neuen Akteure. Bei der Lektüre dieses US-Geheimdienstberichtes Global Trends 2025 bin ich auf eine, wie ich fand, relativ spannende Passage gestoßen, warum denn der Aufstieg von neuen Akteuren so ein großes Problem ist. Ich meine, jetzt kann man natürlich allgemein sagen, dass es immer Staaten wollen, immer Chef sein und sehen, irgendwie grundsätzliches Ungehör in anderen Staaten irgendwie aufsteigen. Aber da gibt es noch mal eine spezielle Passage, die ich relativ spannend fand und die ich euch mal kurz vorlesen will. zur Begründung, weshalb Russland und China ein Problem darstellen für den Westen. Zitat: Zum großen Teil verfolgen China, Indien und Russland nicht dem westlichen liberalen Entwicklungsmodell, sondern benutzen stattdessen ein anderes Modell, Staatskapitalismus. Staatskapitalismus ist ein loser Begriff, der ein Wirtschaftssystem beschreibt, das dem Staat eine prominente Rolle einräumt. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Statt die westlichen Modelle politischer und ökonomischer Entwicklung nachzuahmen, könnten sich viele Länder von Chinas alternativen Entwicklungsmodell angezogen fühlen. Das ist natürlich ein absoluter Hammer. Was die im Prinzip da die Ozeanien zu sagen, und es ist nicht unwahr, wenn man sich die Situation in Afrika anschaut, es droht die Gefahr, dass es eine Alternative gibt zum westlichen neoliberalen Entwicklungsmodell. Jetzt bin ich kein Freund der chinesischen Afrika-Politik, da kann man viel separat darüber diskutieren, aber im Gegensatz zum Westen, der Kredite nur gegen die Strukturanpassungsprogramme des IWF afrikanischen Staaten gibt, gibt China in Afrika mit dem Geldkoffer durch die Gegend und sagt, wir wollen Rohstoffe, wir geben euch Geld. Fertig. Keine IWF-Konditionalitäten, nicht. Und das ist natürlich eine relativ große Herausforderung zum Westen, das wird mit einem relativen Alarmismus sogar zum Teil der politikwissenschaftlichen Debatte, vor allem in den USA, diskutiert, weil sich da natürlich plötzlich ein vollkommen anderes auch Wirtschaftsmodell gegebenenfalls auftun kann und vor allem afrikanische Staaten damit zumindest einen gewissen Spielraum haben wird. Das ist, glaube ich, irgendwie schon ein relativ entscheidendes Ding. Sergei Lavrov hat es mal kurz zusammengefasst, der russische Außenminister hat gemeint, relativ lapidar, das, was gerade passiert, irgendwie bedeutet, dass der Westen das Monopol über die, das Deutungsmonopol über die Globalisierung verliert. Das wird, wer Russia in World Affairs zum Beispiel liest, das wichtigste russische außenpolitische Elitenmagazin, es wird da ganz offen verhandelt, dass irgendwie sich Russland und China da auch eben mit einem gewissen anderen Modell letztendlich da natürlich auch strategische Partner suchen wollen, vor allem in Afrika. Wichtig ist, diese Herausforderung dieses westlichen neoliberalen Modells kommt natürlich nur zu einem Zeitpunkt, wo dieses System ganz offensichtlich erhebliche Krisentendenzen aufweist. Ich brauche hier sicherlich einen Attack sagen, nicht unbedingt den ganzen Kladderadatsch vom neoliberalen Wirtschaftssystem wiederholen, was alles dazugehört. Ich denke, das ist uns allen bekannt. Auch die Folgen sind uns sicherlich allen bekannt, was eine dramatische Verarmung in weiten Teilen der Weltbevölkerung zur Folge hatte. Relativ neu eben ist die Entwicklung, dass die westlichen Heilsversprechungen nicht mehr so ohne weiteres übernommen werden, beziehungsweise geglaubt werden. Das heißt, es gibt starke Widerstandstendenzen, vor allem in Lateinamerika mit den ganzen Linksregierungen, die explizit da konträr zum westlich dominierten neoliberalen Modell stellen. Aber auch insgesamt zum Beispiel die ganzen Versuche, die neuen Liberalisierungsrunden durchzubekommen etc. scheitern. Sie scheitern unter anderem auch dadurch, dass es natürlich jetzt auch große Staaten gibt, die sagen, wir machen das nicht mehr mit und sich da inzwischen halt schlichte Widerstände herausbilden. Das System kommt aber auch meiner Analyse nach auch noch aus einem anderen Grund an Schwierigkeiten oder an zunehmende Krisen. Nämlich die Tatsache, dass trotzdem versucht wird, weiter am neoliberalen Modell festzuhalten, bleibt nicht ohne Folgen für die Frage von Krieg und Frieden in der Welt. Wenn man bei uns in Massenmedien irgendeinen Krieg in der sogenannten dritten Welt was liest, dann sind es ja meistens wird da irgendwas von ethnische Konflikte, Religion, Habgier von irgendwelchen Warlords, also irgendwie so laute Binnenfaktoren zugrunde gelegt, was die Ursachen von diesen Konflikten seien. Das ist relativer Quatsch. In der Kriegsursachenforschung ist es nahezu unumstritten, dass Armut der bei weitem einflussreichste Faktor für das Ausbrechen von gewaltsamen Konflikten und Bürgerkriegen darstellt. Also es gibt eine, haben wir gerade kein Beamer da, von der von Vereinten Nationen, die haben mal die Daten einfach zusammengesammelt. Eine sehr, sehr schöne Grafik, die im Prinzip zusammenfasst, wie der Zusammenhang von Armut und Krieg ist. Das kann ich einfach kurz mal zeigen. Die Grafik sieht im Prinzip so aus, auf der X-Achse Bruttosozialprodukt pro Einwohner, also Reichtum eines Landes, und hier auf der Y-Achse die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkrieges. Und so simpel ist das nun mal. je wohl, je reicher ein Land ist oder je größer und wie das gute Sozialversuch ist, desto unwahrscheinlicher gibt es einen Bürgerkrieg. Was nicht heißen soll, dass es zuliefernde Faktoren, verschärfende Faktoren natürlich immer gibt. Wasserkonflikte, Ressourcenkonflikte, auch natürlich religiöse Konflikte, aber Armut ist ja bei weitem wichtigste Faktor, dass es knallt. Wenn aber an diesem System festgehalten wird und an dieser Verarmung von weiten Teilen der Weltbevölkerung weiter festgehalten werden soll, dann liegt relativ auf der Hand natürlich, dass der Bedarf nach Stabilisierungsoperationen, wie man das heute so nennt, also die militärische Prägung der Folgeerscheinungen des Wirtschaftssystems zunehmen wird, weil zunehmend mehr und mehr Länder kollabieren. Und eine der unerzählten Geschichten dieser Finanzkrise ist ja, das interessiert ja hier niemand, dass vor allem die sogenannte Dritte Welt massiv und noch viel massiver als hier im Westen unter den Folgen zu leiden haben wird. Und hin und wieder wird relativ offen ausgesprochen, dass wir mehr und mehr sogenannte Failed States bekommen werden. Wenn dann aber in diesen Failed States vor allem relevante Rohstoffe liegen, sich da China bald macht zum Beispiel oder sonst irgendwas, dann ist eben zunehmender Interventionsbedarf da. Ich will vielleicht einen Satz oder ein Beispiel noch nennen, um das ein bisschen nochmal mit Leben zu erfüllen, diese Kausalkette von Wirtschaftssystem und Verarmung von militärischen Einsätzen. Das ist das Beispiel der sogenannten oder der Pirateriebekämpfung Somalia. Viele werden das schon gehört haben, aber ich finde es in seiner Schwierigkeit dieses Folgenkreises im Augenblick eigentlich das beste Beispiel. Was ist passiert? Somalia, wie viele Länder nach der Zinserhöhung der US-Notenbank 1979, also Volkerschock, in die sogenannte Schuldenfalle geraten. Sie hatten keine Möglichkeit mehr, den Staatshaushalt zu bedienen, mussten sich Geld leihen. Die einzige Adresse, wo es das Geld gab, war der Internationale Währungsfonds. Und es kam das, was in vielen anderen Ländern auch kam, ein Strukturanpassungsprogramm. Also Rückbau des Staates, Abbau von Subventionen auf Nahrungsmittel, Exportorientierung, Schuldendienst, der ganze Kladderadatsch, den wir hier kennen. Was ist passiert? Somalia ist als Staat zusammengebrochen. Das ist nämlich eine häufige Folge in diesem Strukturanpassungsprogramm. Es entstand das, was man dann einen Failed State heute so bezeichnet, also ich würde sagen, ein zum Scheitern gebrachter Staat. Somalia musste unter anderem die Küstenwache entlassen, hatte kein Geld mehr, irgendwie überhaupt einen Staatsapparat zu bezahlen. Und westliche Fischereifangflotten haben da auch in die 12-Meilen-Zone in Somalia leer gefischt. Es gab ja keine Küstenwache mehr, das Wolfsgebiet hätte sichern können. Diese 12-Meilen-Zone war aber in Somalia die Lebensgrundlage für eine ganze Reihe von Fischern, die dann nichts mehr zu essen und keinen Bruderwerb mehr hatten. Und aus diesen zwei Gruppen haben sich dann die ersten Piratengruppen gegründet, also Küstenwache und ehemalige Fischer. Also beides Gruppen, die sich gut mit Booten auskennen. Und die haben sich am Anfang tatsächlich als so eine Art von Mundraub, alternative Küstenwache, Zoll und sonst was gegen den Westen verstanden. Das hatte tatsächlich eine Art von auch Widerstandscharakter. Und statt eben sich da in irgendeiner Form über die Ursachen dieser Konflikte zu unterhalten, wird dann eben im Westen wird Militär untergeschickt, NATO schickt Kriegsschiffe im Rahmen von Allied Provider, die EU im Rahmen von Atalanta, um das so ein Problem sozusagen dann wortwörtlich zu bekämpfen. Und so diesen Konfliktzirkel werden wir meiner Auffassung nach häufiger erleben, wenn nicht, und da sehe ich leider keinerlei Bereitschaft, vom Wirtschaftssystem her massiv umgesteuert wird. Relevant werden diese Globalisierungskonflikte im Kontext der herausgehenden Blockkonfrontation natürlich vor allem dort, wo Rohstoffe liegen. Ich darf mich jetzt nicht in den Bereich eingeben, aber ich möchte schon dazu sagen, Rohstoffe und die Auseinandersetzung mit Rohstoffen betreffen bei weitem nicht nur Energie. Wer sich die Rohstoffpreise zum Beispiel vom BDI, vom Deutschen Industriellen, anguckt, der wird da relativ verwundert sein, was es alles wohl für wichtige Rohstoffe gibt, die man irgendwo in der Welt gegebenenfalls militärisch sichern muss. Also da gibt es eine ganze Menge mehr als nur Öl. Aber Öl ist natürlich aufgrund seiner Bedeutung der Bereich, wo es zumal wir mit zunehmenden Knappheiten zu rechnen haben, am schärfsten und am härtesten zugehen wird wahrscheinlich. Wir haben beispielsweise in dem Bereich im Sudan, kann ich nachher vielleicht, wenn Sie mal interessiert, mehr sagen, bereits den Stellvertreterkrieg zwischen Sudan, zwischen sudanesischen Regierung, China auf der einen Seite und südsudanesischen Gruppierung USA und die EU auf der anderen Seite. Relativ überrascht war ich über eine Studie der Bundesakademie für Sicherheitspolitik vom Juni 2008 im Auftrag des Bundeskanzleramts, wie offen in deren Szenarien so eine neue Blockkonfrontation zwischen EU, USA auf der einen und China, Russland auf der anderen Seite antizipiert wurde. Diese Studie soll sich beschäftigen mit der deutschen Sicherheitslandschaft im Jahr 2050 und fängt dann an, eben ein Zukunftsszenario auf der ersten Seite zu beschreiben, wie die Welt denn aussehen könnte. Will ich euch nicht vorenthalten. Zitat: Berlin im Winter 2050. Die Bundesregierung sieht sich gezwungen, bei der Europäischen Energieagentur in Brüssel eine Vergrößerung des deutschen Energiebudgets noch im laufenden Zuteilungsjahr einzufordern, Erkältungswellen und Grippeepidemien als Folgen der unzureichenden Heizungsmöglichkeiten drohten eine bisher einmalige Staatskrise in Deutschland zu verursachen. Das ist ein entscheidender Satz. Dadurch nimmt die Bundesregierung das Risiko in Kauf, den zwischen der Europäischen Union und der Chinesisch-Russischen Föderation im Jahr 2045 nach einer drohenden bewaffneten Auseinandersetzung erzielten Ressourcenpakt indirekt in Frage zu stellen. Natürlich zwei Sachen von besonderer Bedeutung in dieser Studie. A, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, also eine Denkfabrik der Bundeswehr, kann man sie wohl nennen, auf höchster Ebene. Die Einheit von der Chinesisch-Russischen Föderation schlägt weg aus. Die wird da ja als gegeben angenommen. Und B, wird in diesem Szenario antizipiert, dass es zumindest drohende bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen dieser Chinesisch-Russischen Föderation und der Europäischen Union, dass es zu diesen hätte kommen können und dass sie kurz bevorstanden. Also das sind ein bisschen die Zukunftsvisionen, die da in der Militärplanung derzeit schon antizipiert werden. Auf so einer Grundlage werden übrigens dann natürlich auch Rüstungsprojekte etc. dann abgeleitet. Das ist ja eben der Punkt, man macht ja sowas nicht zum Spaß, sondern das ist die Frage, welche Richtung man auch dann rüstet. Ne? Entscheidend ist aber, dass nicht irgendwelche Zukunftsvisionen von irgendwelchen durchgeknallten Militärs, wenn wir genauer hingucken, finden wir eine ganze Reihe von Konturen so einer Blockkonfrontation. Ich will mal ein bisschen einige dieser Konturen beschreiben. Einer der wichtigsten Faktoren, denke ich, ist, dass sich die russische Position zum Westen in den letzten Jahren oder seit unter Putin praktisch um 180 Grad gedreht hat. Nachdem Jelzin alles getan hatte, um letztendlich die Restbestände der Sowjetunion am Westen auch mit zu verscherbeln, hat Putin am Anfang noch eine strategische Partnerschaft, vor allem mit der Europäischen Union, gegen die USA gesucht. Das war damals im Vorfeld des Irakkriegs diese Achse Paris-Berlin-Moskau. Putin hat aber vorgestellt darin eine gleichberechtigte Partnerschaft, während Schröder-Chirac, die durchaus damit geliebäugelt hatten, Russland allenfalls eine Rolle als Juniorpartner und Zulieferer gestehen wollten, aber keinesfalls, dass von russischer Seite in irgendeiner Weise dann in EU-Interessen auch eingeredet wird, zumal sie auch vor allem auf den Ausverkauf der russischen Energievorkommen gedrängt hatten. Das hat dann sukzessive dazu geführt, dass Putin diese anfänglichen Angebote an die Europäische Union überdacht hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Entscheidender Schritt war 2002 der Beschluss der NATO und damit auch sämtliche EU-Staaten, die baltischen Staaten in die NATO aufzunehmen, was in 2004 passiert ist, was in Russland immer als rote Linie bezeichnet wurde. Klar, man muss heute nicht vergessen, 1990 wurde Russland oder der Sowjetunion damals noch versprochen, im Austausch für die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands, dass es keine Erweiterung nach Osten geben würde. Was passiert ist, wissen wir alle. Das war der eine Faktor, der Russland vorsichtig formuliert verärgert hatte. Noch übler wurde aufgenommen die teils offene Unterstützung der EU der sogenannten farbigen Revolutionen. Also es waren faktisch Umstürze unter tatkräftiger Mithilfe der USA in den meisten Fällen, wo pro-russische Regierungen durch pro-westliche ersetzt wurden. Das war in Georgien 2003. Dann Ukraine 2004 und Kirgisien im Jahr 2005. Das wurde von Russland als eine offene feindliche Einmischung in die unmittelbare Nachbarschaft wahrgenommen. was es de facto auch war, das war der Zweck der Übung. Seit 2013 war, hat Russland seine Position tatsächlich offensiv verändert. Was hat Russland gemacht? Es hat den Kampf ausgespielt, den einzigen, den es wirklich hat, außer Atomwaffen. Es hat zu einer energiepolitischen Großoffensive, kann man fast sagen, gegen die EU ausgeholt. Das begann mit der Zerschlagung von Jukos. Also Khodorkovsky, der sicherlich ein Begriff sein wird, wurde in den Knast gesteckt. Sein Firmenbesitz sozusagen beschlagnahmt, das russische Ölfirma und faktisch verstaatlicht. Also damit wieder die Kontrolle über die russische Ölförderung verschärft. Das war ein relativ eindeutiges Zeichen übrigens dann an Roman Abramowitsch, den bekannten Chelsea-Besitzer. Der wollte nämlich kurz vor der Verhaftung von Khodorkovsky wollte er Siegnetz an Chevron verscherbeln. Das hatte er sich dann aber überlegt und hat einen russischen Staat wieder verkauft. Womit praktisch dann sich die Ölversorgung wieder sicherte. Noch entscheidend ist aber, dass Russland im Gasbereich extrem aktiv geworden ist. Der russische Staatsanteil an Gazprom war zwischenzeitlich in den 90er Jahren auf 38% gefallen. Unter Putin wurde der Anteil wieder auf 51%, 50,49 oder irgendwas, erhöht, faktisch also wieder die Kontrolle übernommen. Und man ist sukzessive dazu übergegangen, aus Gazprom einen geopolitischen Akteur gegen die Europäische Union im Dienste, in diesem Fall jetzt russischer Machtinteressen zu machen. Schon heute ist die EU auf zu etwa 45% auf Gas aus Russland angewiesen, in einer Phase, wo Gas immer wichtiger wird, weil Öl abnimmt. 2030 sagt die EU-Kommission voraus, dass bis zu 60% aus Russland Gas kommen wird, wenn es so weitergeht. Zusätzlich verläuft über die russischen Pipelines das Gas der kaspischen Region, also der Länder Zentralasiens und des Kaukasus im Süden von Russland. Da wird vor allem zukünftig Gas vermutet. Auch das läuft über das russische Pipeline-System und ist damit in gewisser Weise natürlich unter der Kontrolle. Spannend ist, dass Russland dann sukzessive dazu übergegangen ist, nicht nur Gasreserven der Europäischen Union unter Kontrolle zu bringen, sondern auch die Zuleitung. Weil vor allem durch die Ukraine das Gas nach Westeuropa fließt. Der Hintergrund in meiner Auffassung zumindest von diesen periodisch wiederkommenden Gaskriegen, letztes Mal im Januar 2009 zwischen Russland und Ukraine, da geht es um höhere Preise. Natürlich, Ukraine bescheißt und Russland will mehr. Aber Russland bietet der Ukraine an, spottbilliges Gas zu bekommen, wenn sie ihre Transportinfrastruktur an Russland überschreiten. Das ist der Deal, den hat Russland erfolgreich gemacht mit Weißrussland und mit Armenien. Das heißt, sie haben denen einfach gesagt, wir erhöhen den Gaspreis auf ein Niveau, dass ihr es nicht mehr bezahlen könnt, oder wir machen es weiterhin billig, aber ihr gebt uns die Zuleitung. Genau selbiges soll mit der Ukraine passieren, aber Ukraine weigert sich derzeit. Das ist der Hintergrund meines Erachtens für diese Dinge. Und diese Versuche haben natürlich in der Europäischen Union absolut die Alarmglocken angehen lassen. In eine sagen wir mal, energiepolitische Abhängigkeit von Russland will man ins Verrecken nicht kommen. Das wird relativ offen so gesagt. Der Begriff der Energiewaffe kursiert irgendwie in jedem dritten Artikel zum Thema, in der FAZ oder sonst irgendwas. Also man möchte im Prinzip natürlich Russland keine machtpolitischen Hebel geben. Darum geht es in diesem ganzen Konflikt. Was von der EU-Seite versucht wird, sind eine ganze Reihe von Gegenstrategien. Einmal wird versucht, das russische Pipeline-Monopol über andere Maßnahmen zu brechen. Bekanntestes Beispiel die Nabucco-Pipeline, führt jetzt aus Zeitgründen nicht weiter aus. Diese Versuche werden von Russland auf eine sehr effektive Weise immer wieder torpediert. Torpediert übrigens wörtlich, wenn man den Georgienkrieg nimmt, wo Russland auch ein relativ deutliches Zeichen gesetzt hat, dass es in der Lage ist und gegebenenfalls auch willens, so eine Pipeline gegebenenfalls auch platt zu machen, weil diese Nabucco-Pipeline über Georgien verlaufen würde. Interessant ist, damit diese Nabucco-Pipeline-Einsatz vielleicht noch überhaupt funktionieren kann, braucht es Öl. Braucht das Gas aus Turkmenistan. Sonst ist einfach zu wenig Gas, um diese Pipeline dauernd wirtschaftlich betrieben zu werden. Dafür müsste man allerdings eine Pipeline quer durchs Kaspische Meer legen, was schwierig ist. Ein paar andere Optionen. Entscheidend ist, Turkmenistan sitzt auf einer Riesenmenge Gas, hat bis vor kurzem mit keinem einzigen westlichen Konzern Verträge abgeschlossen, bis Juni 2009, April 2009, jetzt ist RWE eingestiegen. RWE ist jetzt der einzige westliche Konzern, der einen großen Anteil von der Ausbeutung eines Gasfelds in Turkmenistan bekommen hat. Und damit wird früher oder später natürlich Deutschland in ganz anderer Weise meines Erachtens natürlich auch in die ganzen Auseinandersetzungen um die Ölvorkommen in dieser Region reingezogen werden. RWE macht da relativ viel jetzt im Augenblick eben auch schon Lobbying in der Regierung, dass da jetzt mehr und mehr auch im strategischen Bereich passieren sollte. Das ist eben der eine Zug der Europäischen Union, diese russischen Energiestrategien zu durchkreuzen. Der andere Versuch ist Flüssiggas. Die Idee der Europäischen Union ist, oder die Schwierigkeit ist nämlich, Gas ist eine ganz andere Ware als Öl. Öl kannst du einfach an einem globalen Ölmarkt kaufen und mit per Tanker von Venezuela, Katar oder sonst wo herschiffern lassen. Das geht nicht Gas nicht. Fast sämtliches Gas wird über Leitungen auf kurzen Wegen transportiert, mit langen Lieferverträgen. Was natürlich eine Schwierigkeit aufwirft, wenn Russland sagt, wir geben euch kein Gas mehr, dann kriegt das nirgendwo anders her. Und das führt natürlich zu dieser Abhängigkeitsstruktur. Deswegen will die Europäische Union Flüssiggas ausbauen. Das ist die Idee, dass man Gas runterkühlt auf minus 160 Grad, dann wird es verschiffbar und wird damit faktisch zu einer Ware wie Öl. Dann würde sich ein globaler Gasmarkt entwickeln und man würde sagen, wenn es Russland nichts gibt, dann kaufen wir in Katar. Ne? Hat die Gas. Und damit würde im Prinzip natürlich ein Gasmarkt ähnlich dem Ölmarkt entstehen und auch hier hat Russland gegengesteuert. Nämlich wenn sich ein Ölmarkt entwickelt, ein Gasmarkt wie ein Ölmarkt, dann macht plötzlich eine Kartellbildung Sinn. Nämlich, wenn es einen Gasmarkt gibt, der nach Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt funktioniert, dann ist es das erste Mal überhaupt möglich und strategisch sinnvoll, eine Kartell wie die OPEC im Ölbereich in den Gasbereich zu finden. Nämlich, dass sich sozusagen die weltweiten Gasversorger zusammenschließen und Angebot und Nachfrage sozusagen über ihre Zuleitungen regeln und damit höhere Preise und womöglich sogar politischer Einfluss über so ein Kartell möglich machen. Genau das ist passiert. Anfang 2006 hat Putin das erste Mal gesagt, ja, so eine Gas-OPEC ist eine ganz prima Idee. Das hat, vorsichtig formuliert, in der NATO ziemlich für Wirbel gesorgt. Kurz vor dem NATO-Gipfel im November 2006 hat der NATO-Wirtschaftsausschuss eine Studie an alle Mitgliedstaaten verteilt, wo gesagt wird, diese Gas-OPEC wird von Russland angestrebt, und zwar nicht mit dem Ziel, höhere Preise zu kriegen, sondern als politischen Erpressungsfaktor gegen den Westen. Und das wurde in den Rahmen einer sicherheitspolitischen Bedrohung dann erhoben. Auf dem NATO-Gipfel selber dann hat Richard Lugar, der war zwischenzeitlich als neuer Verteidigungsminister unter Obama im Gespräch, ist dann noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat die Bildung einer Energie-NATO vorgeschlagen. Und zwar war die Kernaussage darin, dass eine angedrohte oder tatsächlich Unterbrechung westlicher Energieversorgung in Zukunft als Artikel 5 gewertet werden soll. Manche lachen, ich erläutere es trotzdem nochmal kurz. Artikel 5 ist die Verteidigungsklausel der NATO. Wenn ein Artikel 5 bedeutet, gleichzusetzen mit einem bewaffneten Angriff, mit allen dementsprechenden Maßnahmen, die in der NATO dann vollzogen werden. Beispielsweise Artikel 5 ist nur einmal bis jetzt ausgerufen worden in der NATO, Afghanistan. Übrigens, keiner weiß, wie man wieder zurücknimmt, aber gut. Das ist tatsächlich so, wurde mal gefragt, die wissen es nicht. Das heißt also, ein Versuch Russlands, hier die energiepolitische Waffe zu spielen, wird tatsächlich dann in den Bereich einer militärischen Auseinandersetzung gehoben. Das ist eine Debatte, die ist noch offen. In den USA wird es vor allem vertreten und von den osteuropäischen Staaten innerhalb der NATO. Das gibt auch in Deutschland relativ einflussreiche Befürworter. Relativ, ja, tatsächlich einflussreich dafür wurde. In der FAZ wird das immer wieder gefordert. Hans Seidel Stiftung als CSU schmeißt sich da ziemlich dahinter. Ist aber derzeit noch eine offene Debatte. Entscheidend ist, und so schaukelt sich diese ganze Kiste immer weiter hoch, Russland hat auch hier wieder reagiert auf dieses Gerede einer Energie-NATO, hat es eben begonnen, die Shanghai Vertragsorganisation zu stärken. Die Shanghai Vertragsorganisation gibt es in anderem Namen seit 1996. 2001 dann eben unbekannt dahin, die dümpelte relativ lang so vor sich hin. Das ist ein Zusammenschluss einer Organisation zwischen Russland, China und vier zentralasiatischen Staaten, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und seit neuem aus Usbekistan. Das Entscheidende ist, dass etwa seit 2006/2007 etwa, also wo eben dieses ganze Spielchen sich hochgeschaut hat, diese Schanach-Rasch-Organisation zunehmend zu einem Militärbündnis ausgebaut wird. Der zumindest in der Militärplanung wichtigste Schritt dafür war im Sommer 2007. Da kam es zum ersten Mal zu einem Manöver sämtlicher Shanghai-Vertragsorganisationsmitgliedstaaten, Militärmanöver mit 6000 Soldaten insgesamt, wo unter anderem eben ein westlicher Vormarsch in Zentralasien ein Szenario war, wie man es zurückschlagen kann. Also das eben, zeigt auch natürlich, welche Szenarien da im Blick sind. Diese Shanghai-Vertragsorganisation ist ein relativ formidabler Machtblock. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Es gibt viele Konflikte, das würde zu weit führen, das auszubauen. Auch vom Potenzial her sind da entgegen, dass im Zeitpunkt 25% der Weltbevölkerung, 8% der Öl- und 31% der Gasvorkommen enthalten. Also schon relativ wichtig.
Entschuldigung, Usbekistan, kannst du nochmal, wie kamen die da hinein?
Die haben es relativ, sagen wir mal, mit Unwollen. Mein Kalimov ist ein ganz, ganz übles Arschloch. Anders kann man das nicht sagen, der Diktator von Usbekistan. Und er hatte sich schlicht und ergreifend, er hatte Sorgen, dass er die nächste bunte Revolution wird, als Andijan war, als das Massaker 2005 gegen die Opposition. Und zum Teil dann eben, vor allem von US-amerikanischer Seite, Kritik kam etc., hat er einen Komplettschwenk gemacht innerhalb zu diesem Bündnis an SCO rüber davor bei der UAM, was sozusagen die andere Kiste dann ist, wo die pro-amerikanischen Staaten sind.
Und die waren schon begonnen, ins Bündnis zu kommen.
Genau, das ist eben der entscheidende Punkt. Dann, es gibt diese 6 Mitglieder, aber dann gibt es noch Beobachter. Lustigerweise haben die USA Beobachterstatus beantragt und haben ihn nicht bekommen, weil wenn sich Russland und China bei eins einig sind, ist das die USA insgesamt auf dieser eurasischen Landmasse, wie man es so schön immer sagt, müssen verloren haben. Und dass sie sukzessive sich auch zurückgedrängt werden sollten. Keines der hat aber Beobachterstatus gekriegt. Mongolei 2004, 2005 Pakistan, Indien und ausgerechnet der Iran. Noch entscheidender ist, der Iran hat inzwischen Antrag auf Vollmitgliedschaft in dieser Shanghai-Vertragsorganisation gestellt. Damit würde die Kontrolle, wenn es passieren würde, scheiden auf 18% der Ölvorkommen und 37% der Gasvorkommen. Und es gibt ja beispielsweise im Osten noch eine ganze Reihe von anderen Staaten, die durchaus ihre Konflikte im Westen auch haben. Das heißt, es könnte sich da durchaus ein relativ attraktiver Gegenblock sukzessive rausbilden. Das Spannende ist, in Russland und in China wird es relativ offen in den Eliten debattiert, wie man denn mit diesem iranischen Antrag umgehen soll. Weil, und das muss nur irgendwie US-Magazine lesen, dann wird aus einem abschüssigen Verhältnis ein freier Fall. Das ist so angekündigt. Und man ist sich da intern nicht so ganz sicher, was man jetzt damit machen will. Also es wird relativ offen verhandelt, will man das jetzt, will man die SCO wirklich so ausbauen oder will man es nicht. Es wird relativ viel eben davon abhängen, ob sich dieses Verhältnis weiter verschärft. Etc.
Wer gerät in den freien Fall?
Iran. Nein, wenn der Iran aufgenommen würde, ja, in die Shanghai-Vertragsorganisation, wird vor allem in den USA, wenn es offen debattiert ist, wird es als Zeichen gewertet, dass man sich direkt auf Kollisionskurs bewegt. Was, denke ich, auch eine Signalwirkung ein bisschen so zu werten wäre. Andererseits wird natürlich relativ mit Unruhe in Russland und China derzeit natürlich die Vorgänge im Iran angeguckt, weil natürlich da ein potenzieller Bündnispartner für sie geht. Also es ist sehr, 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 sehr dynamisch, um mal den positivsten Begriff zu finden, was sich da alles tut. Entscheidend ist damit spätestens, würde diese SCO zu was werden, hat einen US-Neokonservativen mal ziemlich gut zusammengefasst, nämlich eine OPEC mit Bomben. Die OPEC hat nämlich eine Schwierigkeit, sie sitzt zwar auf allem Öl, aber im Notfall marschieren die USA halt ein. Das würde bei dem atomaren Potenzial von Russland und dem konventionellen Potenzial von China plus. Das atomare von China ist im Vergleich zum russischen. jedenfalls wird das nicht mehr gehen. Dazu hat inzwischen wurde im Rahmen dieser Shanghai-Kontaktorganisation ein Energieclub gegründet, wo noch nicht so ganz im Klaren ist, was da jetzt eigentlich passieren soll. Aber Vorgabe soll sein, die Energiepolitiken der Mitgliedsländer stärker zu koordinieren. Und ein entscheidender letzter Schritt in diesem Bereich ist dann, am 23. Dezember 2008 kam es schlussendlich zur Bildung dieser Gas-OPEC. Das heißt, die 16 größten gasexportierenden Länder der Welt haben sich tatsächlich jetzt in einem Quasi-Kartell zusammengeschlossen. Es wird noch einige Jahre dauern, bis da sich wirklich was entwickelt, weil der Flüssiggasmarkt noch nicht so weit ist. Aber da sieht man auch schon, wie Russland da im Prinzip auf dem 10-Jahres-Plan eigentlich schon versucht, irgendwie letztendlich so ein Kartell auf die Reihe zu kriegen. Also alles in allem, möglichst zu den interessanten Zeiten leben, wird ja immer falsch interpretiert als chinesisches Sprichwort, was ein Wunsch ist, nee, das ist ein Fluch, so was immer gesagt, und ich glaube, in diesem Verhältnis ist es auch so. Der Westen sieht sich meines Erachtens erstmalig einer relativ heftigen Herausforderung seit vielen Jahren wieder ausgesetzt. Spannend wird es eben, wie wird darauf reagiert. Eine Idee, die relativ prominent ist, ist die sogenannte globale NATO. Das ist eine Idee, die am prominentesten jetzt zuerst mal aufgebracht wurde von jenem Robert Kagan, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der einen der einflussreichsten Publizisten. Der hat diese neue Vorstellung mal so beschrieben, Zitat: Die alte Rivalität zwischen Liberalismus und Autokratie ist neu entflammt. Also Westen versus China, Russland. Und die Großmächte der Welt beziehen entsprechend ihrer Regierungsformposition. Die Geschichte ist zurückgekehrt und die Demokratien müssen sich zusammentun, um sie zu gestalten. Sonst werden diese Angriffe sich tun. Die Idee dahinter ist jetzt eben entweder die NATO oder ein Alternativinstrument, vor allem eigentlich die NATO auszubauen. Das heißt, demokratische Staaten außerhalb des nordatlantischen Bereichs mit aufzunehmen, also Staaten wie Japan in die NATO aufzunehmen, wie Südkorea in die NATO aufzunehmen, wie Israel in die NATO aufzunehmen, etc. Also alles, was im Prinzip nicht räumlich, aber ideologisch zum Westen verortet werden kann. Die Idee dahinter ist natürlich, man möchte ums Verrecken natürlich die NATO stärken in der kommenden Auseinandersetzung gegen einen womöglich sich aufbauenden Block Shanghai-Vertragsorganisation. Und dafür braucht man natürlich Unterstützung. In der Phase, wo sowohl USA als EU enorm geschwächt sind, sind sie dazu alleine nicht mehr in der Lage. Die ganz prominente Vertreterin dieser globalen NATO ist eine Frau namens Anne Marie Slaughter. Die will ich auch mal kurz zitieren. Das gegenwärtige Veto-Prinzip ist nicht im Interesse der Vereinigten Staaten, klar, weil Russland und China natürlich häufig irgendwie Militäreinsätze des Westens blockieren und immer offener blockieren. Die globale NATO könnte zu einem alternativen Forum für die Bewilligung des Einsatzes von Gewalt werden, in Fällen, in denen die Anwendung eines Vetos im UN-Sicherheitsrat die freien Nationen davon abhält, im Geiste der UN-Charta zu handeln. Also ich meine, so wird halt immer argumentiert, ne? Entscheidend ist die Begründung, warum man so ein Konzert der Demokratien braucht. Nochmal Frau Slaughter. Die Vorherrschaft der liberalen Demokratien ist erforderlich, um eine Rückkehr zu Sicherheitskonflikten zwischen den Großmächten zu verhindern. Zwischen den Vereinigten Staaten und unseren Verbündeten auf der einen Seite und einer Autokratie oder einem Zusammenschluss von Autokratien auf der anderen. Eine Art der Auseinandersetzung, die zu zwei Weltkriegen und dem Kalten Krieg führte. Also im Prinzip da natürlich diese Frontstellung letztendlich zwischen SCO und NATO und einer erweiterten NATO. Das Wichtige, warum ich diese Frau anführe, ist, das ist nicht irgendwer. Emory Slaughter wurde jetzt in der Obama-Administration zur Leiter der politischen Planungsabteilung im US-Außenministerium ernannt. Wenn das irgendwas sagt, das ist die Abteilung im Außenministerium für die großen strategischen Würfe. Beispielsweise war George Kennan Chef dieser Abteilung, als 1948 die Eindämmungspolitik in die Sowjetunion und alles, was dann kam, entwarf. Also auf dieser Ebene wird da gedacht und diese Person ist sozusagen auf diesen Posten gesetzt worden. Ein weiterer Befürworter dieser globalen NATO und zur Vorstellung Ivo Dahler ist neuer US-NATO-Botschafter unter Obama jetzt geworden und der neue NATO-Generalsekretär Anders Rasmussen, der jetzt synchronisiert wurde, ist ebenfalls als der Anhänger dieses Ausbaus der NATO und der Ausweitung der NATO um Brasilien, Japan, Südkorea etc. Das wird relativ interessant werden, angesichts der Tatsache, dass halt eben in Zentralfunktionen so Leute jetzt sitzen, wie die Debatte dann abläuft. Ich nehme an, dass wir da nicht in formelle Partnerschaften gehen, weil das keinen formellen Beitritt, aber dass es zunehmend eben im Bereich der Militärübungen und auch der Militäreinsätze zu einer Verfestigung da kommen wird. Man sieht es beispielsweise schon in Afghanistan, wo es ja eine ganze Reihe von Nicht-NATO-Staaten gibt, die auch Truppen entsenden. Das ist also so die eine Idee als Gegenstrategie. Das wird aber, denke ich, insgesamt natürlich nur ein Teil der Geschichte, wie reagiert wird. Vor allem die USA befinden sich schlicht und ergreifend in einer absolut prekären Situation. Ich habe es am Anfang schon angedeutet. Erstens sind sie schlichtweg pleite. Das kann man nicht anders sagen. Handelsbilanzdefizit waren bis jetzt gesunken um 20 Milliarden 2008 auf 677. Also de facto machen die USA 677 Milliarden Schulden jährlich, die sie irgendwo herkriegen müssen und ewig für das China nicht mehr bezahlen. Aussagen. Noch wichtiger ist auch eine andere Zahl, die Schulden. 2008 ist die offizielle Verschuldung der USA das erste Mal über 10 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist kein Übersetzungsfehler, 10 Milliarden. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte, weil in diese offiziellen Schulden werden die Deckungslücken der sozialen Sicherungssysteme nicht reingerechnet. Wenn man das mit reinrechnet, ist die Verschuldung laut US-Finanzministerium 50 Milliarden der USA. Um diese Zahl einordnen zu können, kann man sich vergegenwärtigen, was die Maastricht-Kriterien aussagen. Die Maastricht-Kriterien sagen aus, dass eine Verschuldung von 60% des Bruttosozialproduktes untragbar ist. Im Fall der USA ist es eine vierfache Verschuldung, was sie haben. Jedes andere Land wäre de facto pleite. Einzig die Rolle des Dollar als Leitwährung hält das Schuldensystem noch auf. Das wird jetzt auch zu weit führen. Aber all das vielleicht noch beim letzten BRIC-Gipfel in Jekaterinburg wurde ja angekündigt, großen Form, dass es eine Alternative zum Dollar geben soll. Was das für Konsequenzen für die USA hätte, überhaupt mal einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, den Militärapparat übrigens nur halbwegs erhalten zu können, etc., kann man sich ja dann vorstellen. Das wäre relativ, wenn nicht aussichtslos, sehr, sehr schwer.
Wie viel Prozent vom BIP ist die US-Verschuldung?
Das ist vierfach etwa.
Prozent. 400%.
Das ist dann die Verschuldung, die Gesamtverschuldung oder ist es die staatliche Verschuldung?
Das ist die staatliche Verschuldung, reine staatliche Verschuldung. Die privaten Haushalte sind auch pleite. Aber das kommt sozusagen noch dazu, nein, es ist die reine Staatsverschuldung.
Also die Bundes plus die, in Kalifornien ist ja jetzt pleite zum Beispiel. Ne?
Also das müsste die Bund- und Länderverschuldung sein, das müsste ich aber nochmal genau nachgucken. Also es ist, glaube ich, die Gesamtstaatsverschuldung ohne private Haushalte, die wirklich auch eine schwierige Zeit haben.
Jetzt
ist
in dem Zusammenhang eine Frage verrückt. Zumindest Brasilien und Indien, haben westliches Wertesystem. Wie passt das zu den Ausführungen, zu der NATO-Globalisierung dazu?
Genau, das ist eine Debatte, die um diese globale NATO geführt wird. Nämlich das Interessante ist, dass es ja eben nicht mit einem erklärt ist, mit einem liberalen oder einem autoritären System, weil nämlich gerade Brasilien in den WTO-Handelsrunden oder sonst wo immer auf Seite des Südens steht. Die hellsichtigen Leute, die sagen, Leute, das funktioniert nicht ganz in der globalen NATO, wie ihr euch das vorstellt, sagen eben tatsächlich, es ist weniger ein Problem zwischen Autokratie und Demokratie, sondern zwischen Arm und Reich. Und mächtig und weniger mächtig und aufstrebenden Staaten und Staaten, die ihre Dominanz bewahren wollen. Ich glaube, da wird eher der Schub raus, als auf den Demokratiefaktor.
Und dann lässt sich das auch Afrika nicht.
Genau, aber dadurch lässt sich das dann erst dann eher auflösen. Das ist sozusagen, das ist ja das Hirngespinst, wie sie versuchen, da weiterzukommen. Aber eben steht es auch als relativ aussichtslos zu glauben, dass Brasilien sich da in irgendeiner Weise, haben sie uns auch schon gesagt, bei sowas beteiligen würden. Nochmal kurz, die USA sind nicht nur pleite, es wird ganz offen debattiert natürlich, die Krisentendenz des neoliberalen Systems wird mehr Einsätze erfordern, das wird ganz offen gesagt, mehr Militäreinsätze in der Phase, wo man wirklich Schwierigkeiten hat und die Rohstoffauseinandersetzung etc. mit China und Russland werden zunehmen. Das ist klugen, in Anführungszeichen, Geopolitikern durchaus bewusst, dass sie in einer schwierigen Situation sind. Und wer die Papiere der Obama-Vertrauten durchliest, lange vor der Wahl, wird einen Begriff permanent gefunden haben, das ist Burden Sharing. also Lastenverteilung. Die USA sind meiner Auffassung nach schlicht und ergreifend nicht mehr in der Lage, die Dominanz des Westens im Alleingang aufrechtzuerhalten, was sie unter Bush gesucht hatten. Und der natürliche Adressat natürlich von den Lastenverteilung ist die Europäische Union. Aus verschiedenen Gründen. Wiener Nikolaus Busse von der FAZ hat das für die EU-Seite gesagt. Naja, man hat manchmal nur da auch ökonomische Konflikte in den USA, aber eigentlich ist es der einzige Seelenverwandte. Nämlich an den Ausbeutungsbedingungen profitieren schon die Konzerne von beiden Seiten relativ üppig. Und an der Aufrechterhaltung dieses Systems sind auch beide Seiten letztendlich interessiert. Das ist das übergeordnete Interesse, unabhängig der Auseinandersetzung im Bündnis, wer wie viel vom Kuchen bekommt. Meiner Auffassung nach. Und was jetzt eben passiert ist, dass meiner Auffassung nach Barack Obama auftritt und den Europäern anbietet, den Konflikt, der sich seit den 90er Jahren zugespitzt hat, um die Machtverteilung im Bündnis zu lösen. Das ist das, was ich als transatlantischen Deal irgendwie bezeichnen würde. Er bietet den Europäern eine einfache Formel an, mehr mit Reden und mehr mit Kämpfen. Das ist im Prinzip das, was Obama bei der Ministersicherheitskonferenz ausrichten ließ und beim NATO-Gipfel ganz offen so gesagt hat. Weil schlicht und ergreifend da letztendlich Truppen gesammelt werden müssen. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Anzeigen zu diesem New Deal. Ein paar will ich es noch nennen am Schluss. Die USA haben inzwischen unter Barack Obama erstmals den Widerstand gegen die Herausbildung einer eigenständigen EU-Militärkomponente aufgegeben. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen banal an, ist aber von erheblicher Tragweite, weil nämlich die USA bis zu diesem Zeitpunkt alles dafür getan haben, dass die EU eigentlich nicht wirklich selbstständig kriegsfähig sein soll. Man wollte schon, dass die NATO und damit die USA immer ein Vetorecht hat oder sonst irgendwas, weil im Hintergrund immer die EU auch als Rivale wahrgenommen wurde, machtpolitischer Natur. Was Obama jetzt sagt, ist, rüstet nur auf Teufel komm raus, das kann uns beiden nur helfen. Das ist sozusagen die Botschaft, die jetzt neuerdings kommt. Auf dem NATO-Gipfel hat es relativ wörtlich so gesagt, je mehr militärische Fähigkeiten, Zitat, wir sehen, desto glücklicher werden wir darüber sein, desto effektiver werden wir unsere Fähigkeiten in der NATO koordinieren können. Also das war die Botschaft, die bei NATO-Gipfel im April von Barack Obama vorgetragen wurde. Die zweiten Anzeichen für diesen Handel, der da derzeit abläuft, ist natürlich Frankreichs Rückkehr in die NATO. Auch wiederum ein Schritt von erheblicher Tragweite. Also 1966 ist Frankreich aus der NATO ausgetreten, seinerzeit unter de Gaulle mit dem Verweis, die USA sind so überdominant in diesem Bündnis, dass wir unsere nationalen Interessen der NATO nicht umsetzen können. Nun ist Sarkozy sicherlich nicht jemand, der die französischen nationalen Interessen nicht im Blick hätte, aber offensichtlich hat die Wahrnehmung dessen, wie die NATO funktioniert, nämlich ausschließlich auf Gehalt der USA, sich verändert in der französischen Bewertung, dass es eben jetzt für realistisch gehalten wird, sich wieder in die NATO zu integrieren, was inzwischen passiert ist. Und auch hier läuft dieser Handel ab. Für die Rückkehr Frankreichs in die NATO sind die USA bereit, eine Belohnung anzubieten. Und zwar gar keine kleine. Die USA haben in Frankreich jetzt in der NATO angeboten, das Kommando über das Allied Command Transformation zu übernehmen. Das ist eines der beiden strategischen Oberkommandos. Also die höchste Ebene, die man überhaupt haben kann. Seit 1949 waren beide strategischen Oberkommandos in der alleinigen Kontrolle der USA. Vor ein paar Jahren wäre so ein Angebot, eine derartige Machtabgabe der USA an den europäischen Staaten, undenkbar gewesen. Jetzt ist es eben Bestandteil von diesem Handel, letztendlich.
Beide Wasser zu lassen?
Bitte?
Beide?
Nein, das allein nennt die NATO hat seit 2002 eine neue Kommandostruktur. Wird die darauf fallen, oder?
Ja, wie die beiden.
Die beiden Federführungen. Das eine ist Supreme Allied Command Operations. Das ist das Kommando, was für sämtliche Einsätze in der Leitung zuständig ist. Das wird beide von einem Amerikaner irgendwie kommandiert. Das zweite Oberkommando, Allied Command Transformation, ist, und das ist nicht irrelevant, ist für die komplette Umrüstung der westlichen Streitkräfte auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts zuständig. Hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Da wird im Prinzip ausgeplant, welche Kriege muss man führen, welche Rüstungsprojekte muss man in Gang setzen, wohin müssen die ganzen Gelder fließen, in welche Sachen. Das heißt, da gibt es viel Geld. der weiß die Einflussreiche, wir wissen alle die Einflussreiche, wo das Rüstungsindustrie ist, was diesen Schritt, das abzugeben, letztendlich, damit kann man ja auch ein bisschen drehen, und, oh, da ist unsere Firma natürlich ein bisschen stärker in dem Bereich, lass uns das doch ein bisschen ausbauen, so funktioniert das ja auch manchmal. Zwei Aspekte will ich noch nennen, wo wir das auch sehen, Irak. Ich weiß nicht, wie sich dieses Gerücht immer noch hartnäckig halten kann, dass Barack Obama aus dem Irak abziehen will. Jetzt unterteilt die Truppenstationierungsstatut mit dem Irak sieht vor, dass die Truppen 2011 abziehen, sollte nicht die irakische Regierung eine längere Verweildauer erbieten. Ich meine, es weiß jeder, diese Regierung, die Leute sind tot, wenn die in die USA gehen. Es ist relativ klar, Nouri al-Maliki, der Premierminister, hat auch schon angekündigt, er wird eine weitere Verweildauer erbieten. Robert Gates hat Ende Dezember ein Interview gegeben, 40.000 Soldaten sollen noch für Jahrzehnte im Irak bleiben. Was übrigens auch damit zusammenhängt, dass die Verschärfung der Ölvorkommen nicht so funktioniert hat, wie man sich das gehofft hat, weil es tatsächlich eine scharfe Gewerkschaft inzwischen gibt. Es gibt andere Berichte, dass man sich zumindest auf eine 20-jährige Verweildauer noch einstellt. Diese Berichte sind natürlich auch den europäischen Strategen bekannt. Vor dem Hintergrund ist es umso entscheidender, was Europäische Rat im Dezember 2008 beschlossen hat. Nämlich mal im Dezember, eine Woche nach der Wahl Barack Obamas, hat der EU-Rat beschlossen, eine eigene Mission im Rahmen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Irak zu entsenden. Damit, um sozusagen die EU auch als strategischen Akteur im Irak zu positionieren und sich erstmals als EU in diesen Konflikt zu involvieren. Wer sich an die Konflikte natürlich 2003, wie heftig das herging, erinnert, dem muss klar sein, was das für ein Schritt für ein Symbolgehalt ist, und zwar in beide Richtungen. An die USA, Schwamm drüber, wir hatten 2003 Konflikte, aber jetzt helfen wir euch, um diesen Laden am Laufen zu kriegen, der für uns beide wichtig ist. Und an den Rest der Welt, sozusagen die transatlantischen Reihen schließen sich wieder. So eine Doppelbotschaft. Genauso hat die NATO im Dezember 2008 beschlossen, eine eigene Mission in den Irak zu schicken. Alles früher an Vetos der Europäer gescheitert, jetzt eben auch Bestandteil von diesen Gehälten uns gegenseitig. Letzte Bemerkung, ich glaube entscheidend, ob dieser New Deal funktionieren wird, weil ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass es wirklich auf die Reihe kriegen, wird Afghanistan sicherlich sein. Als größter und wichtigster Einsatz der NATO. Wir wissen alle, denke ich, irgendwie, man braucht ja nur die Zeitung aufschlagen, wie man sieht, wie das Krieg eskaliert, etc. Es gibt aber natürlich, zumindest keine offizielle Debatte über Abzug oder sonst irgendwas, sondern hier so ein weiter so, mehr Soldaten, mehr Hilfsgeld oder sonst irgendwas, wir müssen gewinnen. Ne? Das ist ja die Botschaft. Merkel hat es mal relativ gut zusammengefasst, warum man unbedingt in diesem Krieg festhalten muss. Sie hat mal geschrieben, die Stabilisierung Afghanistans ist so etwas wie der Lackmustest für eine zukünftig handlungsfähige NATO. Das ist ein relativ simpler Satz, der aber auch alles sagt darüber. Es gibt natürlich spezifische Interessen, ökonomischer, strategischer Natur etc., aber warum man sich nicht wirklich um Biegen und Brechen führen muss, ist, wenn man in Afghanistan scheitert, der erste große Stabilisierungseinsatz, auf den ja künftig viele folgen sollen, dann hat sich die NATO als Instrument des Westens Durchsetzung militärischer Interessen erledigt, schlicht und ergreifend. Wird ganz offen zum Teil das Vietnam-Szenario gebracht, wie lange sich die USA, sagen wir mal, berappeln mussten, dass man mal die kleineren Sachen Grenada und Panama raus, hat es fast 20 Jahre gedauert, bis man wieder einen großen Krieg führen konnte. Ne?
Ja, oder in Russland, in Afghanistan.
Oder? Immer noch nicht berappeln. das heißt, Afghanistan ist natürlich von entscheidender Bedeutung. Deswegen, und da ist natürlich die Forderung der Obama-Administration am heißesten. Ich war relativ überrascht über die Jubelarien in Deutschland, als er seine Siegessäulenrede im Sommer 2008 gehalten hat. Weil das sind echt krass, dass die Leute nicht gehört hatten. Er hat unter anderem zu Afghanistan ganz offen gesagt, ich will A, mehr Truppen von den Verbündeten, und B, ich will dafür die Carrots aufgeben. Die Carrots sind die Sondervorbehalte, die einzelnen NATO-Länder im Einsatz aussprechen. Unsere Soldaten dürfen nur das und das, aber nicht das und das. Und Deutschland hat natürlich einen ganz zentralen Carrot, deutsche Soldaten, die ausschließlich in Nordafghanistan, wo es verhältnismäßig, auf jeden Fall auch verhältnismäßig ruhig ist, der Großteil der Kampfaktivitäten, wo auch die gestorben wird auf westlicher Seite inzwischen, ist im Süden, wo die USA nicht mithält, wo Deutschland nicht mithilft. Das Thema war den Tornados ab. Das heißt, die Botschaft von Obama war relativ klar: mehr Soldaten und vor allem Involvierung Deutschlands innerhalb der schweren Kampfhandlungen. Ich darf mich mich dann fragen, wie das ausgeht. Ich meine, jetzt hat man natürlich erstmal, man hat ja das mit der Salami-Taktik von der Bundesregierung gewählt, weil sie war ja in einer relativ schwierigen Situation. Das war einmal der Hammer, US-Druck, unglaublich stark US-Druck, sich stärker in den Krieg zu engagieren. Und dann der Amboss in der Bevölkerung, die wirklich überhaupt nicht willig ist, zu tolerieren. Also die Ablehnungsraten der Bevölkerung sind enorm. Deswegen geht man so ein bisschen schaltenweise vor, 2007 Tornados, die auch im Süden mithelfen bei der Kriegsführung, 2008 Mitte dann die Quick Reaction Force, die erste Entsendung einer Bundeswehrtruppe mit offensiven Kampfauftrag seit dem Zweiten Weltkrieg, ging ja relativ unbemerkt irgendwie durch.
Das ist
selber
noch kein Krieg, ne?
Ja, aber diese Gruppe hat tatsächlich offensiven Kampfauftrag, das ist auch völlig neu, man hat das ja immer sonst in den Einsatzregeln auch für Stabilisierung und sonst was genannt. Ja, das hängt irgendwie mit Versicherungsfragen auch zusammen. Und dritter Schritt war dann eben nochmal jetzt bei der Verlängerung des Afghanistan-Mandats die Anhebung der Obergrenze von 3.500 auf 4.500 Soldaten und jetzt nochmal die Airbags mit 300. Entscheidend war aber der Trick, den sie da gemacht haben mit dieser Mandatsverlängerung. Also normal wird das Afghanistan-Mandat, jedes andere Militärmandat, 12 Monate verlängert. Und dieses Mal, das allererste Mal, hat es um 14 Monate verlängert. Hintergrund war relativ klar, wenn sich Schwarz-Rot über eine Sache wirklich einig sind, ist, dass das Thema Afghanistan im Wahlkampf möglichst keine Rolle spielen sollte. Das könnte, und ich glaube, darauf muss man sich vorbereiten, ich kann mir vorstellen, dass wir sehr, sehr schnell nach dem Wahlkampf und nach der Wahl eine Situation bekommen, wo zum Beispiel eine schwarz-gelbe Regierung das Argument hochzieht, wir müssen jetzt bei Obama das große Wohlfühlprogramm, die Ausbildung nach den dunklen 8 Jahren George W. Bush, können wir die USA jetzt nicht hängen lassen, wir müssen in den Süden. Das ist, glaube ich, ein Szenario, was wirklich kommen kann, weil es auch tatsächlich der Bereich ist, wo die USA wirklich erwarten, dass sie liefert wird. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es die Kernauseinandersetzung ist, die auch in Zukunft dieses westliche Bündnis halten wird oder eben auch nicht. Und wie auch da vor allem Deutschland sich als zentraler Akteur positioniert.
Machst du das an Schwarz-Gelb fest?
Nee.
Bei Schwarz-Gelb nicht auch vorstellen.
Bei Schwarz-Grün, ja, klar.
Ach,
die Grünen wird der Lehrplan wahrscheinlich zerfetzen, aber das bin ich immer auch. Also was zumindest, was man jetzt schon sieht, es gibt die ersten Versuchsballons. Struck zum Beispiel fordert immer wieder als Ex-Verteidigungsminister SPD, diese Quick Reaction Force in den Süden zu schicken. Internationale Politik, also Flaggschiff deutschen außenpolitischen Eliten, hat jetzt einen Artikel lanciert. Genau mit dem Argument, ja, wir können Obama doch nicht hängen lassen, wir müssen jetzt im Zuge irgendwie einer gestärkten transatlantischen Gemeinschaft wie uns da auch beteiligen, etc. Also ich glaube tatsächlich, dass hier ein Knackpunkt liegt in dieser ganzen Debatte, wie auch insgesamt diese Machtkonstellation weitergeht. Weil natürlich ein derart gestärkte NATO durchaus konflikthafter dann auch mit den neu aufkommenden Mächten umgehen wird, meiner Meinung nach. Abschließend ein letztes Zitat. Die Frage Afghanistan wird auch innerhalb der US-Geheimdienste offensichtlich von zentraler Relevanz betrachtet. Den von mir am Anfang zitierten und eingeführten Bericht Global Trends 2025, also derzeit das wichtigste Dokument, denke ich, in diesem Kontext, findet sich am Ende ein fiktiver Brief des Vorsitzenden der Shanghai Vertragsorganisation an den NATO-Generalsekretär aus dem Jahr 2015. Ich werde daraus abschließend nochmal kurz zitieren, was so die Sorge ist der US-Geheimdienste. Zitat, also des Vorsitzenden der Shanghai Vertragsorganisation. Vor 15 bis 20 Jahren hätte ich mir nie träumen lassen, dass die Shanghai Vertragsorganisation und die NATO sich auf gleicher Augenhöhe befinden. Wenn nicht gar, dass die Shanghai Vertragsorganisation die sogar wichtigere internationale Organisation sein könnte. Ich denke, es ist richtig, wenn ich Ihnen sage, dass dies alles seinen Anfang mit dem westlichen Rückzug aus Afghanistan nahm, ohne dass das Missionsziel einer Pazifizierung erreicht worden wäre. Also so viel zum Lackmustest Afghanistan, auch aus Sicht der US-Geheimdienste, und ich glaube auch deswegen Afghanistan als zentrale Debatte auch insgesamt in diese Machtkonstellation. Eine allerletzte Bemerkung, ich denke, das sind alles relativ trübe Aussichten. Die Frage ist natürlich für uns als Linke und Globalisierungsbewegung, ich meine, wie positionieren wir uns dahin? Da bin ich nämlich auch nicht so ganz im Klaren drüber. Weil was mir vor allem bei manchen Segmenten in der Linkspartei nur passiert, ist, dass China und Russland relativ vorbehaltlos als progressive oder wenigstens gegenwestliche Projekte irgendwie zum Teil sogar als linke Projekte, ist mir das schon passiert, Russland als linkes Projekt zu sein, halte ich für gewagt. Ich will da jetzt erstmal so keinen Namen nennen, aber es passiert immer wieder mal. Also nehmen wir Khabarovsky zum Beispiel, Khabarovsky, früher Chef der RDS-Stiftung in Moskau. Also es gibt diese Stimmen, ich denke, das kann es nicht sein. Die Frage ist aber, was ist unsere Position da drin? Ich weiß es auch nicht genau, vielleicht gibt es da irgendwie Positionen. Weil ich denke, natürlich, die aggressiven Schritte des Westens sind zu kritisieren, das ist keine Frage, deswegen werden aber die anderen Spieler per se zu gut. Zu guten System oder sonst irgendwas, wenn ich mir gerade die Aufstandsbekämpfung gegen unterprivilegierte Leute in China angucke, kann man da, glaube ich, aus linker Perspektive auch nicht ruhig sein. Das heißt, dann, wie wir uns da verorten als linke Bewegung in diesem Großmachtgeplänkel oder in diesem Großmachtkonflikt, ist mir ein bisschen schleierhaft. Also mit so einer eher fragenden Abschluss, danke euch für die Aufmerksamkeit.
Eine vielleicht auch Überraschung ist nicht mit einbezogen. Ich habe vor kurzem heute Wochen interessantes Interview mit dem alten Spiegelredakteur Vollert gelesen über die Kontroverse Iran und Israel. Ja. Wo also als durchaus nicht